das ist ja auch interessant, fast alle Entwicklungsarbeit hat damit zu tun, differenzierter fühlen zu lernen und sich besser in diesem Bereich versprachlichen zu können.
Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast unserer Agentur Shortcuts. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martin Permantier, Susanne Maria Zaninelli und Christoph Jan Kramer. Die drei haben als Autorentrio und mit viel Hilfe und Unterstützung von Buchbegleiterinnen aus unserer Community Haltung erweitern, das Buch geschrieben, Fühlen, mit Emotionen arbeiten. Hier erwartet dich die erste Folge einer Podcast-Serie zum Buch mit einer Einleitung zu seinen Inhalten und einer Einführung zu dem, was unser Fühlen formt. Das Buch ist vorbestellbar und erscheint im März 2025 im Fahlen Verlag. Auch den Link hierzu findest du in den Shownotes. Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
Ich suche nicht, ich finde. Suchen ist das Ausgehen von alten Beständen und ein Findenwollen von bereits Bekannten. Finden ist das völlig Neue. Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, die in der Ungewissheit, in der Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem sichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht selbst das Ziel bestimmen. Pablo Picasso.
Herzlich willkommen zu Ich wie alle, einer neuen Folge, und ich begrüße heute Susanne Maria Zaninelli und Christoph Jan Kramer. Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir drei haben zusammen das Buch Fühlen mit Emotionen arbeiten geschrieben und haben eine kleine Podcast-Serie darüber geplant. Und nicht nur wir drei haben das geschrieben, sondern wir hatten auch viel Hilfe von Buchbegleiterinnen aus unserer Community-Haltung erweitern, den wir auch die Frage Fühlen ist gestellt haben, und daraus ist eine große Melange an Perspektiven zu Fühlen gekommen, mit der wir auch unser Buch beginnen, mit der wir eine Einstimmung gemacht haben mit der Community. Christoph, wie hast du die Zusammenarbeit mit der Community erlebt?
Das ganze Projekt ist ja quasi in der Community entstanden, ein Ping-Pong-Spiel von verschiedenen Dingen, die aufeinander trafen, Interessen und Sichtweisen und Beiträgen in unterschiedlicher Größe. Und das Schöne am Fühlen ist ja, dass es jeder für sich selbst tut und wir zu wenig darüber sprechen. Und daher ist so eine Einstimmung auf das Buch, wo jeder erstmal seine Sichtweise äußert und diese Sichtweisen dann zusammengefasst werden zu einem großen Gefühlspanorama. Das ist genau die Idee, mit der wir da starten wollen.
Ich fand die Zusammenarbeit mit der Community für mich wirklich exzeptionell. Aus einem Grund, weil vorher das Buch, das ich dann mit jemand anderem mitgeschrieben habe, da war ich so alleine. Und jetzt waren wir auf einmal so eingebettet. Wir konnten alle Ideen, die wir so hatten, auch in der Community kommunizieren. Und da gab's Feedback. Und mit diesen Feedbackschlaufen haben wir dann wieder was Neues gestalten können, anpassen, modifizieren. Und das war ein unglaublicher Kreativitätsfluss zwischen uns und einer Community, die so mitfühlend mit uns mitgemacht hat. Und es war ein ganz, ganz besonderes Erlebnis.
Ja, ich glaube, auch ohne dieses Feedback hätten wir das vielleicht gar nicht geschrieben. Ja, weil am Anfang war es ja die Idee, wie verändert sich unser Fühlen bezogen auf bestimmte Emotionen mit der Erweiterung unserer Haltung? Wie sehen wir dann vielleicht anders auf Wut, auf Trauer, auf Angst? Und dann kam ja ein entscheidender Punkt, auch angeregt durch so einen kleinen Dialog. Wie erlebt eigentlich das Gefühl uns? Also wenn das Gefühl eine Person wäre oder das Gefühl selbst ein Gegenüber, wie erlebt es uns je nach Haltung? Und das war, glaube ich, so dieser Kniff, Christoph, den du dann ja eingebracht hast, aus dem dann ja auch Gefühlsgeschichten entstanden sind.
Ich würde das gar nicht so ursprünglich zuordnen wollen, wer jetzt welche Idee hatte, sondern es tatsächlich so, dass wir uns erstmal überlegt haben, die Gefühle auch in den Haltungen anzuschauen und um es greifbarer zu machen, hast du, Martin, ja erstmal eine Geschichte aus Sicht von einem Protagonisten, Marco, glaube ich, hieß er, gestartet, der so von seiner Angst berichtete. Und auf diese Geschichte kam dann halt die Reaktion, dass ich dachte, eigentlich wäre es ja noch spannender oder noch nachvollziehbarer, wenn das Gefühl selber berichten würde, wie es die Zusammenarbeit so erlebt, weil das Gefühl natürlich schon mehr wissen kann als der Protagonist in der jeweiligen Haltung. Das ist ja auch ein Grund, warum in Geschichten häufig ein externer Erzähler genutzt wird, um eben halt Wissen nutzen zu können, was aus der Ich-Perspektive dann noch nicht da ist. Und es passt dann ja auch ganz gut zu dem Modell der Ich-Entwicklung. Hier einfach mal das Gefühl, diese Ich-Entwicklung rückwärts laufend begleiten zu lassen.
Ja, und ganz entscheidend war ja auch die Überlegung, die zum Beispiel von Lisa Feldman-Barrett in ihren neuen Erkenntnissen und Forschung zu Gefühlen dazugekommen sind, nämlich, dass Gefühle auch konstruiert werden. Also dass unserem Spüren die Emotionen entstehen und daraus die Gefühle und dieses Versprachlichen und Konstruieren, da haben wir natürlich auch die große Parallele zur Ich-Entwicklung, weil das ja auch ein sprachkonstruktivistischer, linguistischer Prozess ist, der da geschieht und der immer komplexitätsfähiger wird und damit auch beeinflusst, wie wir eigentlich fühlen.
Ja, und das ist jetzt ein Thema, worüber ich jetzt so dankbar bin, dass wir diese Arbeit so geleistet haben, so tief und akribisch, weil das ein Thema ist, das mich die letzten 30 Jahre im Interkulturellen immer schon so begleitet hat. Und ich kann mich so erinnern, dass einer meiner ersten wichtigen Sätze in meinen interkulturellen Seminaren gelautet hat, dieser etwas anders, also frei übersetzte Spruch von William Shakespeare, Tatsachen sind weder gut noch schlecht, wir machen sie dazu. Und das ist so damals schon mir so bewusst geworden, wie interkulturelle Seminare gehalten wurden. Da gab es dann so Muster und dann hat's geheißen, naja, das ist jetzt dann bei denen so und bei da so, diese Do's und Don'ts, die völlig abstrus gewesen sind, weil ich sofort gemerkt habe, naja, situationsbedingt, sozial bedingt, kulturell bedingt, auch individuell bedingt, das ist ja immer total anders, weil die Situation nie dieselbe ist. Dieses It's all about interpretation war auch einer so der wichtigsten Sätze. Ja, natürlich gibt's Muster, aber immer wieder auf die Situation in dem Moment, der Mensch, der vor mir steht, ist immer eine völlig andere Situation und diese zwei Menschen konstruieren je nach Hintergrund jedes Mal völlig anders. Und das ist schon etwas, wo ich sage, das mich so bestätigt, was wir 30 Jahre lang auf der ganzen Welt auch so erlebt haben, dass es immer etwas ist, was in dem Moment im Kopf auch entsteht, mit Sicherheit von Vergangenheit und so weiter, was alles mitkommt. Aber es ist immer letztendlich ein Konstrukt.
Ja, und dieses Konstruieren hat ja auch mit der Versprachlichung zu tun. Also wie du sagst, Susanne, einmal die sozialen Konstrukte, die natürlich auch vorgeben, ja, welche Gefühle gefühlt werden dürfen können. Und es ist aber auch ein innerer Vorgang, also aus dieser reinen Körperlichkeit, die dann ja in ein soziales Konstrukt kommt, dann auch übersetzbare Emotionen und später Gefühle zu machen.
Ja, das Wissen ist schon länger da, das ist aber halt einfach kontraintuitiv, weil man in seiner Gefühlswelt halt aufwacht und keine Sanduhr am Anfang eingeblendet wird, die einem deutlich macht, so jetzt fährt der Computer hoch und gleich wird dir was angeboten, sondern wir sind einfach in dieser Gefühlswelt und haben quasi den Start verpasst und immer wenn wir die Augen aufmachen, ist die Welt schon genauso da, wie wir sie konstruieren. Und daher ist dieses Wissen, das da ist, so schwer zu integrieren in den Alltag und deswegen braucht es unserer Meinung ja auch dieses Buch, damit man einen neuen Zugang zu seiner Gefühlswelt finden kann.
Dass wir über das Körperliche spüren, das ist das Einzige, was ich noch beschreiben kann, dass ich meinen Herzschlag spüre und dann hört's schon auf, weil der Rest ist eigentlich schon Interpretation. Alleine dieses zu sagen, mein Körper ist aufgeregt, da bin ich schon im Konstrukt. Was ich beschreiben kann, ist mein Herzschlag. Aber mehr eigentlich schon nicht mehr. Und sich dessen so bewusst zu werden, das ist ein ganz, ganz essentieller, wichtiger Schritt.
Ja, und da kamen ja zwei Sachen zusammen. Ich habe ja auch am Anfang so gehört, ach, du willst ein Buch über Gefühle schreiben? Da gibt's doch schon genug. Was will man darüber denn noch Neues sagen? Da sind da die Regale voll. Und ich dachte so, ja, ich kenne das auch so von Seminaren. Nimm dir mal ein Gefühlsrad, lies mal über die Gefühle. Und das war mir immer zu statisch. Wenn du Angst hast, ja, dann machst du diesen Gesichtsausdruck. Ja, und deine Hände werden so, wenn du wütend bist, dann kneifst du die Stirn zusammen. Und das war immer so ein bisschen mechanistisch. Und hier fand ich interessant, dass durch unsere Geschichte, wie erlebt das Gefühl uns je nachdem eine Haltung, nochmal klar war, wir konstruieren das und wir konstruieren das haltungsspezifisch. Und darüber gibt's, glaube ich, noch keine Literatur, die das beschreibt, also die diese Emotion in ihrer Übersetzung als Gefühle, als ein dynamisch veränderbares Konstrukt zeigt. Und gleichzeitig ist die Arbeit mit Emotionen ja auch ganz zentral für unsere Entwicklung.
Ja, also in der westlichen Kultur hat sich ja durchgesetzt über die letzten Jahrzehnte zumindest, dass wir eher die Ratio fordern sollen und immer mehr kognitiv Sachen durchdenken. Und der Teil ist ja auch richtig. Ansonsten bricht die Welt auch zusammen. Aber was halt vergessen wurde, ist, dass wir eben in dieser Gefühlswelt die ganze Zeit unterwegs sind. Das heißt, das ist nichts, was man an- oder ausschalten kann, sondern etwas, das auch beim Auslesen von Fakten mitläuft. Und sich dessen überhaupt erstmal bewusst zu werden, ist schon ein wichtiger Schritt, um dann auch Möglichkeiten zu sehen, mit dem Gefühlserleben von anderen Menschen klarzukommen oder anders klarzukommen. Und dementsprechend ist es halt leicht zu sagen, lass uns doch die Gefühle rauslassen, ne? Die Gefühle müssen draußen bleiben, können wir so wie ein Hund draußen einen Futternapf hinstellen und dann kommen die nicht mit zur Arbeit, kommen nicht mit in die Politik, kommen nicht mit ins Sportstudio oder sonst wohin. Das wird nicht funktionieren. Die gehen einfach mit und deswegen brauchen wir eine Antwort, die beinhaltet, dass wir fühlende Menschen sind und als fühlende Wesen halt die ganze Zeit auf dem Weg der Weiterentwicklung sind und unsere Gefühle zum Glück immer besser kennenlernen können und damit dann auch mit ihnen anders umgehen können.
Ja, und das, was du sagst, das ist ja auch so schön erklärlich dann, wie wir ja von unseren Emotionen und in den früheren Haltungen haben wir doch mehr Emotionen, weil wir uns ja noch nicht so ganz bewusst sind, weil wir noch nicht so nach innen schauen. Und da sind die ja auch gefährlich. Und wie wir dann so in dieses Rationale gekommen sind, was ja ein großes Geschenk war, so diese erste Aufklärung, da waren aber Emotionen noch eher als gefährlich interpretiert, weil sie ja auch so eruptionsartig oft da gewesen sind. Also hat man sie lieber, wie du so schön gesagt hast, ihr dürft draußen bleiben. Und erst jetzt, wo wir so in erweiterte Haltungen kommen, wo wir auch mehr die Innenschau haben, wo wir mit unserem Verstand die Emotionen benennen können in Gefühle, entfaltet sich auch die Kraft der Gefühle. Ich muss vor denen auch keine Angst mehr haben. Sie dürfen ja auch alle sein, auch die unangenehmen, weil ich sie ja in Worte fassen kann, weil ich sie beschreiben kann und damit verlieren sie ja auch ihre Gefahr. Damit sind sie nicht mehr bedrohlich, sondern eher aufklärend. Und deswegen nennen wir das ja auch die zweite Aufklärung, dass wir jetzt uns bewusst werden, nicht nur unseres Verstandes, sondern auch unserer Gefühle, wo wir jetzt so das Gefühl haben, wir dürfen zum ersten Mal auch ganz sein im Benutzen von all diesen wunderbaren Kräften.
Ja, es ist wie so ein zusätzliches Intelligenzsystem, ja, so, wo wir anfangen, einfach nur körperliche Empfindungen zu haben, die werden dann zu psychischen Empfindungen. Daraus entstehen dann unwillkürliche Emotionen, auch was Tiere ja auch haben. Und dann kommen aber die wahrgenommenen Emotionen und auch die kulturell überformten. Dass all diese Signale, die vom Körper aus kommen, dann auch schon interpretiert werden, ja, je nach Kultur. Und daraus entstehen da gelernte Gefühle. Und das ist ja auch interessant. Fast alle Entwicklungsarbeit hat damit zu tun, differenzierter fühlen zu lernen und sich besser in diesem Bereich versprachlichen zu können. Ja, und das geht natürlich auch zurück auf eben diese Grunderkenntnis von Freud, dass wir bewussteren Zugriff auf unsere Emotionen und unser Fühlen bekommen in dem Moment, wo wir drüber reden, wo wir es wahrnehmen, wo wir unsere Körperempfindungen wahrnehmen. Und das hat wiederum was mit der Erweiterung der Haltung zu tun. Also was ihr beschrieben habt, dass das reine rationale Erwachen in einer rationalistisch-funktionalen Haltung schon ein Riesenschritt ist, zu einem Weg, zu einem beobachtenden Selbst, aber dass dieses Selbst erstmal diese Innenwelt noch nicht so erfassen kann und dann durch die Eigenbestimmung da souveräner wird in der Selbstbetrachtung, da aber noch mehr so auf das Positive in einem schaut und mit der Relativierung, also mit dem Postkonventionellen, sagen wir so, ah, jetzt möchte ich mich mal als Ganzes sehen, jetzt möchte ich meine Innenwelt verstehen und jetzt fange ich an, Interesse an meinem Gefühl zu finden und sehe das nicht mehr als dieses Ding, was weg sein muss, sondern etwas, was mir ganz, ganz wichtige Entwicklungshinweise geben kann.
Ja, und das Schöne, was mir gerade so einfällt, ist, das hat ja so viel mit Bewusstsein zu tun und mit Bewusstseinserweiterung. Und in den 70er Jahren fällt mir gerade ein, als die Beatles so von Bewusstseinserweiterung gesprochen haben, gerade John Lennon, und dass mein Vater dann immer gesagt hat, der so sehr ein sehr rationaler Mensch gewesen ist, oh mein Gott, was wollen's denn gerade alle mit ihrer Bewusstseinserweiterung? Und es hat mich als Kind sehr stark so irritiert, weil ich meinen Vater so bewundert habe und zugleich hatte ich das Gefühl, ich glaube, da versteht er was nicht, obwohl ich keine Ahnung hatte, was Bewusstseinserweiterung ist. Aber es hat mich so angezogen und es war so was ganz was Spannendes. Und da habe ich so zum ersten Mal so einen Unterschied auch gemerkt zwischen meinen geliebten Eltern und der Art und Weise, wie das Leben sich doch noch erweitern und verändern kann, durch so Bewusstseinserweiterung. Und ich glaube auch heute noch, dass es so ein Schlüssel ist, wirklich in Bezug auf Entwicklung und auf Menschheitsentwicklung, nicht bloß auf die der Individuen, sondern letztendlich auch auf die kulturelle Entwicklung.
Ja, Emotionen sind ja im Grunde biografische Kurztrips. Das heißt, in der jeweiligen Emotion, in der dein Vater das dann erlebt hat, kann das für ihn ja auch ängstigend gewesen sein. Und letzten Endes verrät es halt auch immer etwas darüber, wie bin ich in das Gefühl hereingekommen? Was haben meine Eltern für eine Idee mir vermittelt zu dem jeweiligen Gefühl? Und erst später kann ich mich von diesen kulturellen Überformungen ja ein Stück weit lösen. Und gerade in der interkulturellen Zusammenarbeit fällt natürlich häufig auf, dass es auch dann unterschiedliche Herangehensweisen gibt, die aber letzten Endes für jeden einzelnen Menschen unterschiedlich sind. Und das Ganze ist natürlich nicht nur ein biografischer Kurztrip für einen persönlich, sondern letzten Endes auch ein historischer Kurztrip für die gesamte Gesellschaft an der Stelle.
Ja, und das lässt sich ja über die Ahnen sehr gut nachvollziehen, wenn du dir anschaust, wie haben unsere Großeltern über Gefühle reden können oder unsere Urgroßeltern. Da kenne ich auch noch so Beschreibungen, wenn meine Mutter von ihrer Oma redet, ja, die war kalt, das war nicht schön bei denen. Da musste man sich immer benehmen, da hatten wir keinen Spaß. Bei der anderen war es viel netter. Und diese Bewusstseinserweiterung, da stellt man sich ja manchmal so, ich sag mal, rauschhaft vor. Aber das ist ja viel simpler, ja, dass eben, sagen wir, die Urgroßeltern da noch gar nichts artikulieren konnten und das nicht bewusst erfassen konnten. Die Großeltern vielleicht schon mehr, die Eltern vielleicht wieder eine Scheibe mehr von dieser Innenwelt. Und wir sind ja gerade so die Generation, die damit angefangen hat, so diese Innenschau zu machen und dadurch eben komplexere Selbstwahrnehmung, komplexere Selbsterzählung erzeugen und auch einen bewussteren Zugriff eben auf unsere Regulation von Emotionen bekommen.
Das erlebt man ja auch bei der Namensgebung von einigen Gefühlen. Also wenn man jetzt Neugier sich zum Beispiel anschaut, dann merkt man ja auch, dass da Gier mit drin ist und auch schon eine gewisse Prägung in dem sprachlichen Begriff drin ist. Ich habe gerade erfahren oder gehört, dass man im Schweizerdeutschen Gwunder sagt, also ein G-Wunder, und da ist das Wort Wunder drin und es ist, hat eine ganz andere, einen ganz anderen Kontext sprachlich, und daran kann man schon sehen, wie Gefühlswörter auch einen Kontext einem direkt mitgeben wollen oder sollen.
Das finde ich jetzt total schön, dass du genau dieses Beispiel bringst, Christoph, weil ich als Kind mir bei dem Wort Neugierde, weil ich ja auch recht katholisch aufgewachsen bin und neugierig sein war gar nicht positiv besetzt, weil Gier, und ich aber so neugierig war und das Neue mich so interessiert hat, aber mich immer zugleich so geschämt habe, dass ich so gierig bin. Und es hat in mir schon damals einen unheimlichen Konflikt ausgelöst, den ich dann sogar mal mit meiner Großmutter, kann ich mich erinnern, angesprochen habe und sie mir dann die Absolution gegeben hat, das hat jetzt mit Gieriges nichts zu tun. Sie meinte dann, das kommt aus alten Zeiten, aber heute ist es anders. Und ich war so froh, dass ich neugierig sein durfte, aber ich kenne die Belastung des Kulturellen ganz unbewusst. Man darf nicht gierig sein.
Genau, sei nicht so neugierig, das geht dich nichts an. Ne?
Genau.
Klingelt's bei mir auch. Ne?
Das Nosy-Sein, steck deine Nase nicht in andere das ist so interessant, dass es schon sprachlich oft ja auch so negativ konnotiert ist. Und schön, dass jetzt im Schweizerischen schon anders ist, das mit dem Wunder. Ja, da sind die kulturellen Kontexte schon recht unterschiedlich, wie die Begriffe formen.
Das ist einmal interessant, wie verändern sich Kulturen, wie hat auch sich der Kontext geändert und wie ist es auch individuell. Ich war neulich mit meinem großen Neffen zusammen, 5 Jahre alt, da meinte meine Tochter, die jetzt auch 19 ist, boah, die Stimmung bei so kleinen Kindern, das ändert sich ja alle 10 Minuten, das ist ja voll extrem, weil er mal total interessiert war, dann alles ganz schlimm und dann ging es wieder hin und her. Also in dieser Selbstorientierung und dieser Impulsivität können wir die halt noch gar nicht regeln. Wir sind denen dann noch so ausgesetzt. Ja, das überflutet uns. Und das Tragische ist, dass wir natürlich in unseren Erziehungsmodellen jetzt erst anfangen, auch dieses gefühlsmäßige Schulen unseren Kindern anders beizubringen und eben nicht sagen, sei nicht so neugierig, sei nicht so, sei nicht so, sei nicht so, dass dieser Prozess des Fühlens halt bei vielen abgeschnitten wurde, weil es eben stört, ja, weil es eben Energie behält. Und so hast du dann Menschen, die nicht mehr so einen Zugang haben. Und das ist ja das Paradox dann bei der Arbeit, so nach dem Motto, du musst richtig gut funktionieren, aber hab bloß keine Gefühle, ja, und sei leidenschaftlich, ne? Dass halt in diesen Emotionen ganz viel Energie gebunden ist, die oft durch unsere Gemeinschaft bestimmt konformistischen Konstrukte halt nicht zum Ausdruck kommt, ja. Und das ist ja eine Bewegung, die wir jetzt nochmal neu lernen. Und da ist, glaube ich, auch diese Verbindung zwischen einem Haltungsmodell und dem Fühlen eine ganz schöne Landkarte und Orientierung.
Ja, man hört ja auch heute in Unternehmen dann oft so, nach wie vor bleiben sie sachlich, aber als Führungskraft sollst du jetzt auch leidenschaftlich sein. Und dann merken wir schon, dass das ja erst einmal fast wie so ein Double Bind ist, dass da so alte Konstrukte mit neuen vermischt werden, weil wir eben in Haltungsveränderungen auch unternehmenskulturell ja unterwegs sind. Und das Haltungsmodell hilft dann so schön zu sagen, wo kommen denn die Aussagen her, die alle in bestimmten unternehmenskulturellen Haltungskontext ja Sinn gemacht haben. Und wo kommt es dann auch zu Paradoxien, die ich dann dadurch aber auflösen kann.
Ja, und wie es in dem Kinderbeispiel ja auch schon deutlich wird, wir haben ja auch dort diese kindliche Begeisterung für Weihnachten, die Erwachsene so gerne teilen und sich freuen, wenn dann ein kleines Kind zugegen ist. Und an anderer Stelle stört es sie halt. Es hat halt immer mehr mit den eigenen Gefühlen zu tun als mit denen des Kindes. Und da ist es ja auch ganz wichtig, diesen integralen Anteil zu erhalten. Weil wenn ich jemanden nachher haben möchte, der leidenschaftlich sein soll, dann darf ich dem nicht einfach nur sagen, du musst jetzt deine Impulsivität komplett stilllegen, damit du gefälligst angepasster bist und besser ertragbar. Und da sind wir sicherlich immer wieder dabei, in den Bildungssystemen einen falschen Abweg zu nehmen, eben weil wir diese Impulsivität, die dann schon nach so ein paar Stunden auch auffallen kann, manchmal schon nach ein paar Minuten, und die ist natürlich anstrengend, weil die einen selber herausfordert und wir für uns Antworten finden müssen. Und sich auf diesen Prozess einzulassen, ist dann auch schon wieder ein wichtiger Teil der eigenen Haltungsentwicklung und natürlich auch der eigenen Gefühlsbewusstheit.
Das ist ja so ein entscheidender Schritt, den wir auch bei der Arbeit mit der Haltungserweiterung immer merken. Es ist im Prinzip eine Arbeit mit emotionaler Energie. Ja, wo ist die gebunden? Ja, und gerade die Biografiearbeit betrifft oft die ersten 10 Lebensjahre, wo all diese verschiedenen Emotionen angehalten sind und ungefühlt geblieben sind und deswegen uns nur eben in dieser gebundenen, störenden Form zur Verfügung stehen. Und jeder kennt ja vielleicht dieses Erlebnis mit einem guten Gespräch mit jemandem, ein gutes Gespräch mit einem Freund, einer Freundin, wo du gemerkt hast, ach, jetzt habe ich mal meine emotionale Energie versprachlicht und jetzt fühle ich mich anders an. Jetzt bin ich innerlich freier, jetzt, wo ich das Gefühl ausdrücken kann, wo ich es vielleicht auch differenziert ausdrücken kann und nuanciert ausdrücken kann, entsteht ein anderer innerer Raum der Freiheit und der Selbstwahrnehmung und auch die Fähigkeit, das Fühlen zu modellieren und die eigene Art der Sinngebung zu modellieren, dadurch, dass ich Zugriff bekommen habe. Und das ist vielleicht so dieses Entscheidende, warum wir gesagt haben, ja, dieses Fühlen braucht, weil rational denken geht oft, damit kommst du gut in die rationalistisch-funktionale und eigenbestimmt souveräne Haltung. Aber um sich den postkonventionellen Raum zu erschließen, also auch eine vierte Perspektive zu haben, die dein Innenleben beobachtet, kannst du nicht an diesen Signalen vorbeischauen. Ja, da braucht's eben das Radar, was da mehr hinguckt.
Ja, und das Wunderbare, wenn wir mehr ins Fühlen kommen, dass ja diese Gefühle, die wir benennen können, die wir anerkennen können, immer Pointers sind für unsere Bedürfnisse. Und um was geht's denn eigentlich? Das ist ja oft so die Frage. Was erfüllt unsere Bedürfnisse oder was erfüllt sie nicht? Und nur über die Gefühle kommen wir eigentlich wirklich zu unseren Bedürfnissen. Und deswegen haben sie so eine Kraft und sind sie so wichtig für unser soziales Zusammenleben, dass wir über die Dinge sprechen können, um die es eigentlich geht.
Ja, das Gespräch ist ja auch eine Möglichkeit, also der innere Raum, der entsteht, entsteht ja auch als äußerer Raum. Dieser Raum muss natürlich gehalten werden, aber so wie Martin das geschildert hat, ne, man hat einen Freund, gute Freundin, mit der man diesen Raum teilt. Und wenn ich meine Gefühle in Sprache bringe, brauche ich ja ein Gegenüber. Und an diesem Gegenüber kann es dann gelingen, für sich selber auch zum Objekt zu werden, dass ich plötzlich mich wahrnehme, wie ich etwas wahrnehme oder davon berichte, wie ich es wahrgenommen habe. Und das erleichtert diesen Schritt der vierten Perspektive ja auch enorm. Und man beginnt dann ja auch einen Biografie-Kurztrip selber zu erzählen. Ne? Also bei mir ist das immer so oder ich habe das so empfunden. Das ist ja eine Vergangenheitserzählung, die dann in ein gemeinsames Jetzt mündet und einen genau an die Stelle bringt, wo das Gehirn sowieso die ganze Zeit operiert und wo wir gemeinsam auch am besten sein sollten, nämlich im Jetzt. Und Gefühle öffnen dafür die Möglichkeit und das Du eröffnet dem Ich an dieser Stelle auch die Möglichkeit, dahin zu kommen und dann halt auch zu einem Wir zu werden.
Und diese Verletzlichkeit, sich da verletzlich auch zu zeigen mit dem, wie man gefühlt hat und wie man jetzt auch fühlt, das ist eine unglaubliche Verbindungskraft, weil diese Verletzlichkeit uns so menschlich macht und ich glaube, ganz viel Liebe freisetzt, die dann zwischen uns fließen kann im Mitfühlen, im wechselseitigen kognitiven Verstehen und im gefühlsmäßigen Mitfühlen, so dass wir uns selbst und den anderen auch in einer Beziehung wirklich annehmen können, so wie wir sind.
Ja, und diese Formbarkeit von Gefühlen, das ist, glaube ich, auch ein zentrales Thema dieses Buches. Da haben wir ja 22 Gefühle, die wir da besprochen haben und haben dann gemerkt, du hast jetzt schon das Thema Lieben erwähnt. Ja, das ist irgendwie nochmal so eine eigene Geschichte. Ne? Was entsteht denn eigentlich in diesem Raum, wenn wir geklärt fühlen können und eben lieben, ja, also mit diesem Raum in Verbindung gehen? Und das hat dann auch noch ein eigenes Kapitel gekriegt.
Ja, ja, weil wir lieben als Urquell des Seins, als abstraktes Prinzip so empfunden haben, dass wir gesagt haben, wir Menschen, wir können Liebe an sich nur über unser ganz persönliches Lieben ausdrücken. Und wenn wir nicht lieben, sind wir auch nicht mit uns verbunden. Und dann können wir auch nicht andere lieben. Das Verrückte ist, die Liebe ist immer da. Nur wir lieben manchmal und wir lieben manchmal nicht. Und sich dessen bewusst zu werden, nicht mit sich selbst verbunden zu sein, das ist ein Prozess, wo wir wieder bei dem Thema Bewusstsein sind, dass wenn wir uns in unseren Gefühlen sie benennen können, ausdrücken können, wenn wir mitfühlend sind, uns selbst und anderen gegenüber, dann kommen wir in diesen Fluss der Liebe. Und dann kommen wir in das Wechselseitiges, wirklich sich austauschen und strömen und sich vereinen können, dann kommen wir in diese Resonanzkraft. Und die sich immer wieder bewusst zu werden, die ist immer da. Da muss ich mich nicht auf den Weg machen, sondern wenn ich versuche, mich mit mir selbst zu verbinden, bin ich eigentlich in der Liebe und dann im Verstehen und im Fühlen und dann soziales Wesen auch fähig, mit ganz vielen Gefühlen, mit den eigenen wie mit anderen, wohlwollend umzugehen.
Ja, man sagt ja, wenn ich etwas liebe, dann möchte ich es mein ganzes Leben lang besser kennenlernen. Und das fängt ja erstmal bei sich selbst an. Also wenn ich mich selbst liebe, dann möchte ich mich auch mein ganzes Leben lang erstmal besser kennenlernen. Und genauso, wenn ich jemand anders liebe, dann möchte ich den halt besser kennenlernen, ne? Und dann sind wir auch wieder bei Neugier auf den anderen. Und so ist Liebe dann auch der, ja, das klingt jetzt auch mechanistisch, aber der Motor letzten Endes, also ein Antrieb, der uns dann weiter schubst, jeweils alles besser kennenzulernen, unsere ganze Mitwelt. Und daher ist Liebe ein zentraler Startpunkt, der alle anderen Gefühle auch enthält oder antreibt.
Ja, und was du sagst, dieses Antreiben, ne? Wir haben es ja auch Kohärenzempfinden genannt oder dieses, warum entwickeln wir uns überhaupt? Ein Grund sind die Gefühle. Weil du merkst, wenn ich verstimmt bin, wenn ich nicht in Stimmung, in Gestimmtheit oder in Kohärenz mit dem bin, was meine Wahrnehmung mir sagt, ein Teil nimmt das wahr, ein Teil nimmt das wahr und dazwischen habe ich Spannung. Und du sagst, es macht so keinen Sinn. Dann geht der Verstand auf eine Suchbewegung, ja, und versucht neue Sinngebung zu finden, ja. Und oft sind ja diese Haltungserweiterungen, dass du sagst, nee, so wie ich mir bis jetzt die Welt erklärt habe, das kann nicht sein. Da komme ich nicht in eine Stimmigkeit. Ja, das stimmt nicht. Ne? Und deswegen ist es ja oft so krisenhaft und emotional geladen, wenn wir die Haltung erweitern, bis wir dann neue Erklärungsmuster haben, komplexere Erklärungsmuster, die dann vielleicht sagen können, ah, aus der Perspektive sehe ich das jetzt so. Jetzt ist es stimmiger, jetzt verstehe ich das und jetzt fließt es auch anders in mir. Es ist ja ein Teil fast jedes Coaching-Prozesses, jedes therapeutischen Prozesses, diese Spannung, emotionale Spannung, neu mit Sinngebung, mit Sprache zu versorgen, komplexer umzugestalten, Perspektiven hinzuzufügen, die Haltung zu erweitern, um dann einem bestimmten Konflikt gegenüber, einer bestimmten spannungsreichen Erleben gegenüber, neue Erklärung zu haben und dann zu sagen, ah, aus dieser erweiterten Haltung fühlt sich das so an und ich habe Alternativen gewonnen. Und darum ging es ja auch in all diesen Gefühlsgeschichten, dass wir da nicht exemplarisch erzählen, so ist das in der Welt, sondern erzählen, wie konstruieren wir halt diese Gefühle und wie können die auch komplexer konstruiert werden. Durch Hinzufügen von Perspektiven, durch Erweiterung der Haltung. Und damit kommt es eben zu einem neuen Kohärenzempfinden. Und die Inkohärenz oder die Spannung, die emotionale Spannung, ist der zentrale Entwicklungstreiber. Sodass wir in vielen Entwicklungswegen ja sagen, Emotions first. Geh dahin, wo du emotionale Energie hast, weil die kann auch Veränderungen erzeugen.
Ja. Und was mir so bewusst geworden ist, während unserer Arbeit, unsere Haltung formt unser emotionales Erleben. Dass das wirklich nochmal ganz stark davon abhängt, das habe ich früher mehr zustandsmäßig gesehen. Und jetzt so wirklich nachvollziehen dürfen, das ist eine individualpsychologische Entwicklung, wie wir unser emotionales Erleben auch wirklich selbst gestalten. Und dass es nicht nur Zustände sind in meiner Kultur oder in anderen, sondern auch diese Kraft und Macht, wenn ich mir dessen bewusst werde, ich kann mein Erleben verändern. Und das ist eine unglaubliche Befreiung.
Ja, und deswegen sprechen wir ja auch von Gefühl und nicht mehr von Emotionen dann an diesen Stellen, wo ich diese Befreiungskraft für mich entdeckt habe, weil es bei Emotionen häufig noch so ist, dass sie eine Reaktion dann sind auf diese Unstimmigkeit, ne, auf die Inkohärenz, die erlebt wird. Und um diese Lücke auszugleichen, wird halt die Bewegungskraft der Emotion genutzt. Und so hingehend bin ich dann auch getrieben von dieser Emotion. Die Emotion muss mindestens die Größe der Lücke haben. Und erst wenn ich erkenne, dass ich auf diese Lücke reagiere und diesen Lückenschluss bewusst benenne, komme ich in die Lage, mir zu überlegen, ob das überhaupt der sinnvolle Lückenschluss ist. Oder ob ich etwas anderes machen sollte, könnte oder will. Und es treibt mich halt dann zu dem, was ich jetzt machen will und nicht zu dem, was vorher gewesen ist. Und dieser Lückenschluss ist immer eine Reaktion auf das, was vorher gewesen ist und dementsprechend eine gebundene Kraft. Und diese Kraft ins Jetzt zu bringen, das ist die Chance, wenn ich das Gefühl aktiv benenne.
Sich mit so einem Thema beschäftigen ist ja auch mal ein Lerntrip für einen selber. Wie du sagtest, ich habe auch ganz viele Sachen da nochmal gelernt. Und eine dieser Erkenntnisse war auch dieses Buch von Jutta Stallfort, Die Erfindung der Gefühle. Und das war mir auch gar nicht so klar, dass wir kulturell erst seit der Aufklärung, seit 1750 so ungefähr, von Gefühlen überhaupt sprechen. Ich dachte so, als Surprise. Man denkt ja immer, alles war schon immer da und Menschen haben schon immer alles gefühlt und gemacht, getan, ja. Zum einen gab es, sagen wir mal, im Mittelhochdeutschen, was so von 1050 bis 1350 gesprochen worden ist, so 150 Begriffe für Gefühle und heute gibt's 550. Also sieht man schon mal, die Sprache hat sich verändert, ist differenzierter geworden. Und zum anderen war das eben früher noch etwas, was einem selber gar nicht so zugeordnet wurde. Also ganz früher in der Antike hat man vielleicht von Götterlaunen gesprochen und bestimmte Emotionen haben Götter zugeordnet bekommen. Ja, die Aphrodite, der Ares und wie sie alle hießen, standen halt für diese Qualitäten und es war dann eher so, ich bin dann, der Gott übernimmt in mir. Ja, das Gefühl war noch nicht meiner Identität zugehörig, sondern etwas, dem ich ausgesetzt war. Und ganz typisch für das gemeinschaftsbestimmt Konformistische war dieses Wort auch Gemütsbewegung oder Leidenschaft, etwas, das Leiden schafft, ja, dem ich auch widerstehen muss. Da war dieses ganze Prinzip Happy Laune, sei gut drauf, be happy, don't worry, gab's gar nicht. Kein Mensch lachte da auf irgendwelchen Porträts oder fand das toll, jetzt grinsend zu sein. Und erst so in der Aufklärung kam überhaupt das Wort Gefühl. Und das war noch so ein bisschen mechanistisch. Man sprach dann auch von Gefühlsreaktion und hat dann auch versucht, da Kategorien zu machen. Was ist angemessen, was ist nicht angemessen, mündete dann vielleicht sowas wie in den Knigge. Was ist erstrebsam, was sind Hierarchien von Gefühlen, ja, das Sublime, das Schöne, Erhabene, das Wahrhaftige ist toll, andere Sachen sind schlecht. Und man war noch sehr stark in so Hierarchisierung davon. Und dann sich erst mit der Psychologisierung, nehmen wir mal Freud als einen Startpunkt, haben wir uns mit der Gefühlsbildung auseinandergesetzt. Wo kommt das eigentlich her? Also die ganze Idee, das kommt aus deiner Kindheit, ja, das hat früher keiner so wahrgenommen.
Ja, früher gab es auch das Konzept Kindheit in diesem Sinne gar nicht. Das waren kleine Erwachsene. Man hat Kinder nicht entwicklungspsychologisch als Wesen angesehen. Ja, eigentlich waren das kleine Erwachsene. Und das alleine sagt ja schon unheimlich viel aus.
Ja, und heute sprechen wir ja von der Gefühlswahrgebung. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Wort, was wir auch erfunden haben oder so mal dazugezogen haben, weil es nochmal einen anderen Aspekt, eine andere Perspektive auf Gefühle eröffnet.
Ja, also Wahrnehmung ist ja geläufiger, wird aber in seiner Wortbedeutung halt auch häufig gar nicht so wahrgenommen, dass ich eben etwas für wahr nehme und das schon ein Angebot meiner Sinnesorgane ist, das ich dann interpretiere. Da sind wir halt wieder bei dieser Problematik, dass uns sofort, wenn wir morgens aufstehen, halt auch ein Bild angeboten wird und nicht unsere Augen beispielsweise, die ja das Bild drehen. Das Gehirn dreht das Bild der Augen ja um und dieser Anteil, der wird dann mehr nicht angeboten. Deswegen gehen wir mal fest davon aus, dass das, was wir jetzt sehen, da draußen auch ist und dementsprechend nehmen wir es als wahr an. Und wenn man diesen Prozess sich bewusster machen will, ist Wahrgebung das schönere Wort, weil dann klar wird, ich habe das auch ein Stück weit in der Hand, was ich da draußen wahrgeben möchte, was ich davon anerkenne, das konstruiere ich auf jeden Fall selbst. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass vom Gehirn mehr Informationen in Richtung Augen fließen als andersrum. Also unser Gehirn arbeitet offensichtlich auch so, dass es eigentlich mehr so sagt, sag mal, ist da draußen nicht? Und nicht, sag mal, was ist da draußen? Und dementsprechend sind wir die ganze Zeit am Wahrgeben, können den auch nur ein Stück weit entfliehen. Wir leben halt in einer selbstkonstruierten Welt. Und da ist es halt ein wichtiger Schritt, sich dessen überhaupt bewusst zu werden und eben bei Gefühlen dementsprechend auch zu erkennen, dass die eben nicht universell sind. Dass es eben nicht, was weiß ich, 7, 9 oder 24 Grundgefühle gibt und die hat jetzt mal jeder und zwar so und so, sondern dass jeder individuell empfindet und jeder seine Körperbewusstseinseffekte auf eine gewisse Weise wahrgibt und daraus sich sein persönliches emotionales Profil sozusagen ergibt. Und das ist eigentlich auch nur ihm selbst zugänglich. Und da kann er aber einen besseren Umgang mit lernen.
Ja, ich glaube, da passt dieser Spruch, in Wahrheit ist die Wirklichkeit ganz anders, ganz gut. Weil wir geben, wie du ja so schön sagst, wir geben ihm eine Wahrheit. Aber das ist ja unsere Wahrheit. Und die Wirklichkeit, die steht da so rum. Aber wir geben die ganze Zeit Wahrheit und dann sagen wir oft ja auch zueinander, stimmt doch, ist doch so, oder? Also man versucht sich ja auch wirklich dann immer so zu bestätigen, dass man richtig wahrgegeben hat. Ja, und da ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, zu sagen, okay, und für mich schaut es jetzt so aus und zugleich zu wissen, du kannst es völlig anders wahrgeben.
Und gerade das, was du jetzt auch erwähnt hast mit den Grundgefühlen, ja, wir haben ja auch mal angefangen, haben wir gedacht, ja, machen wir ein Plakat zum Grundgefühlen. Ich glaube, das war noch vorher, ne? Und danach haben wir auch gemerkt, ah ja, okay, diese Idee, irgendwer hat mal gesagt, es gibt Grundgefühle. Und ich habe es dann besonders gemerkt, wo mir Leute dann gesagt haben, ah, ich habe noch was für dein Buch gefunden, ist bestimmt interessant für dich, wo diese Grundgefühle wie so ein Gewürzmischer dargestellt wurden. Mische ich Wut mit Angst, kommt das raus. Und Angst plus Scham ist das. Und das ist das. Also wären wir so eine fest konstruierte Maschine. Und wenn ich jetzt auf den Angstknopf und den Wutknopf gleichzeitig drücke, kommt das raus. Und wenn ich Angst und Ekel gleichzeitig drücke, kommt das raus. Ne? Und das war mal ganz lieb gemeint. Aber je mehr man sich damit befasst hat, desto mehr war klar, nee, das sind einfach Vereinfachungen, die was erklärt haben. Und als ich dann Lisa Feldman-Barrett gelesen habe, die dann auch mal aufdröselt, wie das in der Forschungsgeschichte gelaufen ist, ja, dass wir heute ja noch die Emoticons, also diese Smiley-Männchen haben oder Frauen, die eben Gefühle darstellen mit Gesichtsausdrücken. So als würden alle, die wütend sind, so gucken. Ne? Und alle, die Angst haben, reißen irgendwie den Mund auf, ne? Und man weiß mittlerweile, nee, das ist Spückes. Man hat diese Dinge aber ganz lange in der Forschung benutzt und benutzt sie immer noch so als Bildkarten, als Differenzierungskarten. Ja. Und dann festzustellen, ach guck mal, das ist ja eine Riesenvorannahme in mir selber, die ich auch immer so übernommen hatte. Ja, und dann zu sagen, nee, das sind Konstrukte und das sind totale Vereinfachungen. Ja, und die sehen in, was du auch sagtest, Susanne, in anderen Kulturen ganz anders aus, ne?
Ja, diese Schemata haben natürlich einen großen Effekt. Kulturell sind halt sowas gemeinschaftsbestimmt Konformistisches auch. Eine Phase, die so hingehend auch jeder durchläuft. So wie wenn wir ein Haus malen, wir halt auch häufig so ein Haus vom Nikolaus malen als Klassiker, obwohl die wenigsten von uns in solchen Häusern wohnen und auch die Autos in der Zeichnung häufig so aussehen wie in den 70ern, auch wenn die Autos nicht mehr so hergestellt werden. So sind es einfach Schemata, die abgespeichert sind und die durchaus ein Gefühl ausdrücken können, aber niemals der individuelle Gefühlsausdruck sein müssen dafür. Das ist vielleicht etwas irritierend, aber ein Gefühl, das ich bei jemand anders erkenne, bedeutet nicht, dass der andere das Gefühl eben haben muss. Da gibt es ja auch eine Forschung zu, ich glaube, passenderweise zu Orgasmus und Angst, wo geschaut wurde, ob der Moment des Orgasmus mit einem Angstschrei, glaube ich, verglichen wurde auf Fotos, ob man das erkennen kann, und es konnte nicht erkannt werden. Und so hingehend kann es immer sein, dass diese durchschnittliche Gefühlsdarstellung etwas ist, was man wiedererkennt, was aber nichts mit dem individuellen Gefühl zu tun hat. Wir haben uns das als Autorentrio selber mal versucht klarzumachen über unsere Wohnorte, an denen wir zusammenarbeiten, halt Berlin, München und Münster, gut verteilt in Deutschland, und die Mitte wäre drei Gleichen, ein im Vorbeifahren offenbar wunderschöner Ort, ich hoffe auch im Anhalten. Und dieser Ort drei Gleichen wäre sozusagen unser Durchschnitt und hat gleichzeitig aber nichts mit uns zu tun als Autorentrio. Und daran sieht man halt, dass Durchschnitte halt eine Funktion haben, aber nicht unbedingt etwas über individuelle Ausprägungen halt aussagen. Und dieser Fehler wird halt häufig bei den Grundgefühlen auch gemacht, dass man halt so ein Emoticon natürlich auch super erkennen kann. Da weiß jeder, was damit kulturell gemeint ist, der in dieser Kultur aufgewachsen ist. Und es ist ein Durchschnittswert, aber das bedeutet nicht, dass jemand individuell dieses Gefühl so hat und schon gar nicht haben sollte.
Oder man beschreibt andere Kulturen, die dann das nicht so ausagieren, dann als gefühllos. Ja, weil sie nicht so exaltiert sind. Ne?
Ja, das ist genau das, was man ja schon seit über 30 Jahren, auch so diese Do's and Don'ts, wo man einfach so gemerkt hat, ja, es gibt natürlich Wahrscheinlichkeiten und zugleich sind es nur Wahrscheinlichkeiten wie ein Durchschnitt. Und es mag mir eine Orientierung geben, aber es war es auch schon. Ich muss immer wieder bei jedem Menschen in jeder Situation von vorne anfangen. Und das ist einfach eine ganz wichtige Erkenntnis, bei mir selbst wie bei anderen. Und es hat natürlich schon was mit Komplexität zu tun. Und da ist wieder Haltung entscheidend, auch mit der Komplexität, so die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit sozusagen in der eigenen Wahrnehmung halten zu können, im Umgang mit mir und mit anderen. Und nur dadurch, meines Erachtens, entsteht auch das Wohlwollen mir selbst und anderen gegenüber. Und auch die Fähigkeit, mit so, ja, oft widersprüchlichen Dingen umgehen zu können und sie einfach halten zu können. Das so, man nennt es Leben.
Ja, und häufig versuchen wir es erstmal in Kompliziertheit zu übersetzen. Und dann fangen wir halt an mit so Kulturratgebern. Da wird dieses so gemacht, das so gemacht, ne, wie du es gerade geschildert hast. Und letzten Endes ist das nur ein Versuch der Vereinfachung, der aber natürlich höllisch nach hinten losgeht, weil Kompliziertheit immer dazu führt, dass man tausend Sachen wissen müsste und sich letzten Endes einzugestehen, ich weiß es noch nicht mal bei meiner Frau, meinem Freund, meiner Tochter, meinem Bruder, bei irgendjemandem, der um die Ecke wohnt, wie er wirklich seine Gefühle ausdrückt. Das ist dann der Schritt zu sagen, ne, es hilft dir nicht, ein kompliziertes Regelwerk aufzustellen, sondern ich muss in dieser Komplexität einfach navigieren. Ich muss mich selber besser kennenlernen und ich darf und kann andere besser kennenlernen. Und auf diesen Weg kann man sich nur Schritt für Schritt einlassen. Das ist eben nichts, was man mit einer Bedienungsanleitung oder einem U-Bahn-Fahrplan lösen kann, sondern es ist etwas, was im Wir dann stattfindet.
Das erinnert mich gerade an eines der Seminare, die ich hielt vor locker 20 Jahren, wo ich angefangen habe mit dem Satz, bei mir gibt es keine Do's and Don'ts. Und daraufhin ganz vielen Teilnehmern das Gesicht runtergefallen ist und einer sagte, ja, dann bin ich aber hier verkehrt. Ich dachte, ich bekomme Listen, damit ich weiß, was ich tun soll. Und dann habe ich gesagt, dass ich nicht glaube, dass das sinnvoll ist. Und er meinte so ungefähr, er würde jetzt dann lieber gehen. Sage ich, das kann er natürlich, aber er ist dann geblieben. Und er sagte am Ende des Seminars, dass er jetzt sehr viel mehr weiß als mit diesen Listen, weil er verstanden hat, dass die gar keinen Sinn machen. Und dass er Prinzipien versteht und zugleich immer wieder neu screent. Und dann war ich froh, dass er sich bedankt hat dafür, dass er aber auch durchgehalten hat, 3 Tage lang ein Konzept aufzugeben, wie er meinte, dass er Kompliziertheit auswendig lernend bewältigen könnte und gemerkt hat, nee, das hilft ihm gar nicht. Und da war ich dann doch sehr glücklich darüber.
Ja, das beeinflusst ja auch unser Bild von, was heißt denn ein gefühlvoller Mensch zu sein? Ja, manche sagen ja von selbst, ja, ich bin mehr so der rationale Typ, ne? Dabei fühlen die auch total viel und drücken es aber anders aus, sondern wir denken dann gleich, jemand ist so überschwänglich, extrovertiert, erzählt viel mit solchen Wörtern und es muss ja gar nicht sein. Ja, man kann eben auch introvertiert ganz viel wahrnehmen und ganz viel für sich verarbeiten und das ist auch vielleicht die Schwierigkeit bei so einem Thema, dass wir nicht selber wieder neue Schemata aufstellen, ja, und gleichzeitig aber Muster des Konstruierens zeigen. Ja, die sind natürlich dann auch immer wieder individuell von Typ, von Umständen, von Kultur abhängig. Ja. Aber das gar nicht mal so sehr damit zu tun hat, wie ich jetzt nach außen bin als emotionaler Mensch. Wir drei sind auch total unterschiedlich, ne? Und sind vielleicht nicht die, wo man so sagen würde, ah, genau, der ist ja voller Gefühle, ja, sondern das ist eher eine Bewusstheit, auf die wir in dem Buch hinweisen. Was formt denn eigentlich unser Fühlen? Und wie hat das mit der Haltung zu tun? Und wie kannst du da auch einen anderen Zugriff für dich bekommen in deiner Individualität, in deiner Einzigartigkeit auch. Und deswegen reden wir auch, sagen wir gerade bei diesem Basiskapitel, was unser Fühlen formt, auch über die Kindheit, über die Jugend, über die Gefühlsbildung, weil wir natürlich alle eine eigene Gefühlsbiografie haben. Bestimmte Dinge, die wir aus dem Umfeld lernen konnten, kulturgeprägt, ist ein Unterschied, bin ich im Niedersachsen aufgewachsen oder im Rheinland oder Bayern, ja, da hast du schon mal Prägung. Und wie habe ich das in meinem Umfeld erlebt? Da nehmen wir auch jeden mit auf eine Reise. Wie war das eigentlich bei mir? Was durfte ich nicht? Worüber wurde geredet, worüber wurde nicht geredet? Welche Gefühle kamen schon in Sprache und fallen mir auch leicht auszudrücken und welche nicht? Und da kann jeder auch so anhand dieses Kapitels auf eine Reflexionsreise gehen.
Ja, wichtig ist die Einladung, die da drin steckt. Also Where the Streets Have No Name hast U2 mal gesungen. Und diese Reise ist tatsächlich an den Punkt, wo die Straßen noch keinen Namen haben. Wir können schon länger durch die Straßen wandeln und können ihnen jetzt Straßennamen neu vergeben oder halt auch Namen, die da sind, uns nochmal anschauen. Aber da es ja immer ein biografischer Weg ist, ist es immer ein persönlicher Weg, den man selber gegangen ist. Und da kann einem niemand anderes, auch kein Autorentrio, einfach mal Straßenschilder hinpflastern und sagen, das ist aber richtig. Und nicht die Grundgefühle ablösen durch Grundgefühle hoch 6 und sagen, ne, wenn wir die Grundgefühle in 6 Haltungen dir mal durchdeklinieren, dann ist für dich alles klar und du kannst dich einordnen, sondern es geht darum, sich selber darin zu erkennen, seine Biografie zu erkennen und zu bearbeiten, verarbeiten und ins Jetzt zu kommen. Und dieses Jetzt kann in jeder Haltung sein. Und dann kann man sich ja erstmal überlegen, wie es einem da geht und ob das nächste für einen spannend ist oder ob noch etwas hängen geblieben ist, was gerade mit der Kindheit angesprochen, wo ich merke, dass Emotionen noch gebunden sind und ich mir dessen erstmal bewusst werden muss.
Deswegen haben wir auch das Gedicht von Pablo Picasso an den Anfang gestellt, Ich suche nicht, ich finde, weil es uns auch ganz wichtig ist, eben in diese Ungewissheit zu gehen, in dieses gemeinsame Forschende. Und dazu soll dieses Buch anregen. Ja, also was entdecke ich denn eigentlich, wenn ich mit der Haltungsbrille auf mein Fühlen schaue? Was können wir da vielleicht auch gemeinsam entdecken? Und mich hat sehr berührt, wir waren diesen Sommer in Abano bei Gunther Schmidt und da wurde in jeder Seminarwoche am Anfang auch dieses Gedicht vorgelesen. Und ich dachte, ja, hier bin ich richtig. Ja, die Forscher, die ins Ungewisse gehen, also in dieses Neuwerden. Und darum geht's auch in dem Buch, was wir dann noch in weiteren Podcast-Folgen beschreiben werden. Ja, wie hängt eigentlich das Fühlen mit der Haltung zusammen? Wie können wir mit Emotionen arbeiten? Und welche Gefühlswelten können vielleicht auch daraus entstehen?
Und was mich noch so ganz besonders auch an unserer Zusammenarbeit wirklich berührt hat, das ist, dass sie wie Magie war. Es war wie magisch. Durch so viele Gespräche und Austausch ist dieses Buch entstanden, wie ein teilweise unbewusster Strom, er musste so sein und zugleich mit einem immer höheren Bewusstsein, so in dieser Gleichzeitigkeit, in dieser Leichtigkeit des Austausches, wie sich es alles verwoben hat, von 3 sehr unterschiedlichen Perspektiven kommend und wie diese Texte so entstanden sind, wie sie sich verwoben haben, wie wir uns wechselseitig immer wieder redigiert haben. Und das in einer Leichtigkeit, die ist so außergewöhnlich und so schön gewesen, dass ich so das Gefühl habe, der Geist des Buches, so wie er geschrieben wurde, das strahlt das Buch auch aus. Und es freut mich so, weil Christoph ja in seiner wunderbaren Begabung mit KI umgehen zu können, das auch dann so in diesen kleinen Buchclips so zum Ausdruck gebracht hat, wo ich mich unglaublich wiederfinde. Danke dafür.
Gerne.
Stimmt, wir müssen auch in den Shownotes, werden wir den Song zum Buch verlinken. Ja, vielleicht spielen wir ihn auch in einer Podcast-Folge ein. Wir werden mal schauen. Aber soweit zu der Einführung in unser Buch Fühlen mit Emotionen arbeiten. Erstaunliche Einsichten in unsere Gefühlswelten und wie wir sie verwirklichen. Und ich sehe so ein Buch ja auch immer nur als Startpunkt. Ja, jemand sagte mal, das fand ich ein tolles Wort, jedes Buch hat einen Seinsüberschuss. Ich dachte, ah, tolles Wort. Du weißt nicht, was es werden wird. Erstmal ist es nur ein Text. Aber das Entscheidende für mich war bei all diesen Buchprojekten, was machen andere daraus? Was entstehen für neue Beziehungen? Ja, was entstehen für neue Formate? Und wie schaue ich vielleicht in ein paar Jahren drauf und denke, naja, hätte es auch schon nochmal anders schreiben können und das fehlt und das fehlt. Also es ist immer auch nur so ein Wachstumsschritt in eine Richtung, von der ich glaube, dass sie für einen persönlich total spannend ist, aber auch für unsere Kultur, für unsere Zukunft und vielleicht auch ganz entscheidend sein kann für etwas, von dem wir mehr in Zukunft gebrauchen können, nämlich unser zweites Intelligenzsystem, was eben neue Perspektiven uns im Umgang mit inneren Spannungen eröffnen kann.
Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, Wir, Alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und mach Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.